Meistens ist es ja so, man kommt am Festland an die Küste und will ins Meer und dann steht man auf dem Deich und dann ist das Wasser natürlich gerade nicht da. Und dann sieht man da nur die graue Matschepampe. Und die sieht ja auf den ersten Blick auch über Kilometer weit raus ziemlich eintönig und überall gleich aus. Aber das ist dann natürlich auch so ein bisschen unsere Aufgabe, dass wir die Leute dann eben zum Beispiel ins Watt führen und ihnen dann versuchen, auf unseren Wattwanderungen auch näher zu bringen, was denn die Besonderheiten dieses Lebensraumes einfach sind und wie speziell die Tiere auch sind, die alle ja mit extremen Lebensbedingungen klarkommen müssen.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Diese Episode entführt uns nach Jüst, einer Insel im deutschen Wattenmeer. Tatsächlich wurde diese Episode auch dort aufgenommen und zwar als Live-Podcast. Zu Gast war Jens Heiken. Jens ist selber auf dieser Insel groß geworden und berichtet von einer Kindheit mitten in der Natur. Aber auch davon, wie diese Insel für ihn irgendwann zu klein wurde und er sie als Jugendlicher dann verlassen hat. Letzten Endes ist er aber zurückgekehrt und leitet seit 1999 das Nationalparkhaus. Wir sprechen über eine Insel, die im ständigen Wandel der Natur ist. Zeitweise war dieser Wandel sogar so stark, dass ein Insulaner in seinem Leben 2 bis 3 Mal umziehen musste, weil sich die Insel unter seinem Haus so verschoben hat, dass dieses Haus kurz davor stand, vom Meer verschluckt zu werden. Natürlich sprechen wir auch über den Schutz der Natur. Denn als Leiter des Nationalparkhauses ist es ja quasi Jens Job, für das Wattenmeer zu sensibilisieren und irgendwie auch diesen Schutz voranzubringen. Was mich überrascht hat, ist, dass der Schutz dieser Natur gar nicht im Interesse von allen Menschen ist, die an diesem Meer und von diesem Meer leben. Wieso genau, das erfahrt ihr in dieser Folge. Und es geht um Langsamkeit, um Entschleunigung. Für mich fast so ein bisschen was wie das Markenzeichen der ostfriesischen Inseln. Und es passt auch perfekt zu dieser Folge. Sie ist ehrlicherweise nicht von den ganz großen Abenteuern geprägt, aber dafür vermittelt sie euch vielleicht etwas von dieser Ruhe und Gelassenheit. So, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dieser mentalen Reise auf die Insel Jüst mit Jens Heiken.
Werbung.
Ihr habt es in den letzten Monaten bestimmt mitbekommen. Wir planen eine 2. Edition von unserem Buch Ein Leben für den Ozean. Ein Buch, das 10 Geschichten über die Helden und die Heldinnen der Meere erzählt. In der 2. Edition wollen wir uns dem Atlantik widmen. Diesem wilden, gewaltigen und beeindruckenden Ozean vor Europas Küsten. Wir tauchen ab zu charismatischen Meeresbewohnern, die vor unserer Küste leben, schauen aber auch an die blutigen Abgründe dieses Ozeans, zum Beispiel auf den Haifang, der vor Europas Küsten ein Riesenthema ist. Wir besuchen die einst dichteste Seepferdchenpopulation der Welt und ein Frauenkollektiv, was ein geschundenes Flussdelta retten möchte. Es geht um den wilden Westen auf hoher See und um die Frage, wie uns KI beim Meeresschutz helfen kann. Ein ganz zentrales Thema in dieser 2. Edition sind Gemeinschaften, die sich für den Meeresschutz einsetzen. Und bei einer solchen Gemeinschaft möchte ich mich jetzt auch bedanken, nämlich bei euch. Durch eure fleißigen Vorbestellungen habt ihr diesen 2. Band erst möglich gemacht und wir freuen uns darauf, euch 10 komplett neue Geschichten zu präsentieren. Natürlich könnt ihr dieses Buch weiterhin vorbestellen. Und wenn ihr das bis Anfang Oktober tut, könnt ihr auch noch diese Pakete buchen, in denen ihr uns mit einem etwas größeren Betrag unterstützt und eine Nennung im Buch bekommt. Wir sind jetzt ganz schön beschäftigt, aber versprechen euch, im November werdet ihr hoffentlich mit strahlenden Augen den 2. Teil von Ein Leben für den Ozean in euren Händen halten.
Jens, was würdest du sagen? Was sieht ein Jüster wie du anders als jemand, der hier als Tourist auf die Insel kommt?
Das ist schon gleich am Anfang eine schwierige Frage. Natürlich die Abläufe, die uns hier täglich auf der Insel irgendwie beschäftigen, die werden sicherlich vom Gast manchmal ein bisschen anders wahrgenommen als von den Einheimischen. Aber auch bestimmte Dinge in der Natur werden von den Einheimischen manchmal wahrscheinlich als selbstverständlicher gesehen, als sie vom Gast gesehen werden. Also es gibt sicherlich Einheimische, die nicht wöchentlich am Strand sind oder täglich am Strand sind, so wie das viele Gäste natürlich im Urlaub machen und von daher vielleicht auch gar nicht immer so mitbekommen, was gerade am Strand passiert, was wird gerade so angespült, wie verändert sich unter Umständen auch die Insel. Das wird sicherlich häufig vom Gast intensiver wahrgenommen als vom Einheimischen, der das alles als, ja, es ist halt da und man nutzt es aber vielleicht nicht unbedingt immer so intensiv.
Also erleben die Gäste die Insel häufig viel bewusster, als es die Einheimischen tun?
Würde ich tatsächlich sagen, ja. Also nicht alle natürlich, aber schon ein Großteil. Es gibt sicherlich auch Insulaner, wenn man die fragt, wann warst du das letzte Mal am Strand, dann kann es auch sein, dass der eine oder andere sagt, vor 10 Jahren.
Wirklich?
Das mag es durchaus geben, ja.
Das ist ja unglaublich. Weil, also ich meine, was machen die denn da die ganze Zeit auf dieser Insel? Es gibt jetzt ja nicht so viele Alternativen.
Nee, das stimmt natürlich, aber zum einen arbeiten ja hier die Leute auch. Selbstverständlich hat man auch Freizeit, aber dann kommt es natürlich auch so ein bisschen auf die Freizeitgestaltung an. Und wenn man dann vielleicht jetzt nicht so viel mit der Natur am Hut hat, sondern vielleicht eher, ich sag mal, zu Hause rumwerkelt oder sonst irgendwie was, dann kann das schon mal sein, dass man nicht die gesamte Insel ständig und immer wieder erkundet.
Also es gibt so eine Diskrepanz zwischen Menschen kommen hierher und sind, wenn sie hierher kommen, höchstwahrscheinlich auch naturbegeistert, haben Lust, sich sozusagen voll auf dieses Insel-Flair einzulassen, aber dem gegenüber steht, dass viele Einheimische hier das überhaupt nicht so romantisieren und nicht aus dem Grund irgendwie noch hier leben, sondern die waren halt schon immer hier und haben mit diesem ganzen Naturquatsch, weshalb die Touris jetzt kommen, gar nichts am Hut.
Also da mag es den einen oder anderen geben, gar keine Frage, aber ich glaube, das, was viele Einheimische natürlich auch hier hält und verwurzelt, ist die Tatsache, dass das Leben auf so einer Insel natürlich auch so ein bisschen zweigeteilt ist. Also man hat einmal natürlich die stressige Saison, überhaupt gar keine Frage, muss dann viel arbeiten und dann hat man unter Umständen den etwas ruhigeren Winter, wo man dann einfach auch ein bisschen durchschnaufen kann, was auch so nach einer Saison sicherlich wichtig ist. Und hat dann Zeit für Dinge, die man in der Saison unter Umständen so ein bisschen liegen lassen muss und kann dann einfach auch mal 5 Grad sein lassen. Und wenn man dann jemanden auf der Straße trifft, den man kennt, dann kann man eben auch mal sagen, naja, nehme ich mir jetzt mal ein bisschen mehr Zeit und quatsch mit dem ein bisschen länger, weil vielleicht einfach nicht so viel Zeitdruck dahinter ist, wie das manchmal im Sommer der Fall ist.
Wie muss man sich denn eine Kindheit auf Jüst vorstellen? Hast du so typische Kindheitserinnerungen, die da sofort in dir aufpoppen?
Auf jeden Fall. Also zu unserer Zeit gab es ja noch nicht so viele Ablenkungsmöglichkeiten im Haus. Von daher waren wir viel draußen. Ein Teil meiner Kindheit war davon geprägt, dass der Hafen gebaut worden ist und wir dann eben entweder auf selbstgebastelten Pramen, also so kleinen Flößen, sage ich mal, da durch die Bereiche uns bewegt haben, wo gerade der Hafen gebaut wurde. Aber wir waren auch natürlich häufig am Strand unterwegs oder auch in den Dünen, als man das noch mehr oder weniger durfte. Von daher war einfach viel draußen. Wir haben auch extrem viel Fußball gespielt und alles Mögliche draußen gemacht. Hauptsache draußen.
Okay. Du hast schon gesagt, in den Dünen konnte man auch unterwegs sein, das ist heute nicht mehr so erlaubt. Gibt es noch mehr Dinge, die heute irgendwie nicht mehr so sind, wie sie früher waren?
Ja, ich würde schon sagen, dass das Inselleben schnelllebiger geworden ist, auch durch die veränderte Anreisesituation nach Jüst zum Beispiel, mit den ganzen Expressen, die wir jetzt haben, ist es ja nicht mehr so, einmal am Tag kommt ein Schiff, dann sind alle Gäste da.
Die übrigens 1,5 Stunden auf diesem Schiff schon mal auf etwas Langsamkeit getrimmt worden sind.
Auf jeden Fall, genau. Aber so war das halt früher, dass man wirklich genau wusste, okay, es kommt ein Schiff, dann kommen alle Gäste an und dann fahren natürlich auch wieder ein Teil der Gäste und heute durch die Expresse ist das Zeitfenster ja viel größer geworden, in dem die Gäste an- und abreisen können. Das Ganze ist ein bisschen unruhiger geworden, auch durch die Elektromobilität natürlich. Viele fahren inzwischen mit dem E-Bike durch die Gegend. Das macht's auch alles ein bisschen schneller auf der Insel, als das früher einmal war. Also dieses klassische Entschleunigen gibt's weiterhin auf Jüst, gar keine Frage, aber sicherlich nicht mehr so, wie das noch vor 30, 40 Jahren war.
Gibt's hier ein, zwei Orte, die für dich ganz besonders sind?
Also ganz allgemein finde ich, ist der Strand ein besonderer Ort. Einerseits, weil wir natürlich einen fantastischen 17 Kilometer langen, unverbauten Strand haben. Egal, wo man da jetzt an den Strand geht, hat da immer wunderbare Naturbegegnungen. Und das Schöne daran ist ja, dass der sich eigentlich auch täglich verändert. Durch die Gezeiten, durch Ebbe und Flut werden zum Beispiel immer wieder unterschiedliche Dinge auch angespült. Und wenn man da ein bisschen aufmerksam an der Spülsaumkante entlang wandert, dann kann man eben auch immer wieder Dinge finden, die man vielleicht sein Leben bisher noch nicht gefunden hat und manchmal auch gar nicht weiß. Was ist das jetzt eigentlich? Auch wenn man hier schon ja eine ganze Weile gelebt hat. Also das ist einerseits spannend und ansonsten reizt mich vor allen Dingen das Jüster Westende, weil das eben ganz besonders unter der ja, Fuchtel der natürlichen Dynamik steht. Also das heißt, dort kann man Änderungen hier auf Jüst sehr, sehr schön mitverfolgen. Wo entstehen Dünen neu, wo brechen sie auch ab und das alles auf relativ engem Raum. Dann hat man noch das Billriff davor, was auch immer wieder sich verändert. Es gibt mal Jahre, da haben wir relativ wenig Sturmfluten und dementsprechend bauen sich dann da auch durchaus auf dieser Sandplatte Dünen auf und dann kann es sein, dass wir mal eine stärkere Sturmflut haben, dann ist das alles wieder eingeebnet und das macht schon einen Reiz aus, sich das immer wieder anzugucken und sich damit zu beschäftigen.
Irgendwann hast du dann, glaube ich, ein Alter erreicht und vielleicht geht das ganz vielen so, die auf so einer kleinen Insel dann groß werden, wo das Ganze kippt, wo diese heile Welt, dieses Eingeschlossene, man ist hier in der Natur und kann sich frei bewegen, plötzlich eher wie so ein kleines Gefängnis wird, wo es alles ein bisschen zu eng wird und man sagt, ich will oder ich muss da jetzt mal raus.
Das ist auf jeden Fall so, denn zum einen muss man sich ja überlegen, wir sind ungefähr 1500 Einwohner. Das heißt, auch Kinder sind jetzt nicht so viele. Hier auf der Schule von der 1. bis zur 10. Klasse sind es, glaube ich, im Moment noch so um die 60 und zu meiner Zeit waren das noch um die 120. Wir waren damals 9 Kinder in unserer Abschlussklasse. Das heißt aber auch schon, der Freundeskreis ist natürlich relativ eng und begrenzt. Und je weniger Kinder es sind, wird dann natürlich noch begrenzter. Und die Möglichkeiten, die man dann als Jugendlicher auf so einer Insel hat, sind auch nicht so groß. Zu meiner Zeit gab es noch eine Diskothek. Und da war man natürlich auch Stammgast. Am Wochenende zumindest. Und das war noch einigermaßen okay, aber letzten Endes hat es einen dann auch schon so ein bisschen in die weite Welt rausgetrieben, um einfach auch zu gucken, was gibt's noch außer dem, was man hier so hat. Und von daher ist das, glaube ich, ganz wichtig, dass man mal eine Zeit lang sich den Wind auch woanders um die Nase wehen lässt, um auch andere Eindrücke einzusammeln.
Und das hast du dann auch getan?
Das habe ich dann auch getan, ja, genau. Also zum einen nach dem Realschulabschluss hier war dann irgendwann klar, dass ich auch Abitur machen möchte und bin dementsprechend dann aufs Festland gegangen. Und nach dem Abitur war ich nochmal für den Zivildienst wieder hier auf der Insel. Aber danach wollte ich auch studieren und bin dann natürlich auch nochmal wieder aufs Festland.
Und um deine Schulausbildung fertig zu machen, dein Abitur, musstest du, also das ist ja schon krass, in dem Alter quasi wie aufs Internat gehen. Also man muss wirklich von zu Hause weg, um die Schule besuchen zu können. Ich glaube, du bist dann bei Familie untergekommen, hast du gesagt.
Genau, ich bin zu meiner Verwandtschaft ins Emsland gezogen. Und
Verwandtschaft dann, heißt?
Von meiner Mutter lebten da noch 2 Schwestern und in deren ehemaligen Elternhaus und da konnte ich dann unterschlupfen und bin dann im benachbarten Gymnasium zur Schule gegangen.
Ist ja schon irgendwie eine spezielle Situation, oder? Dass man auf einmal so von 2 Tanten aufgenommen wird. Ich weiß nicht, ist das völlig klar? Ist das ja, ganz das normal in den Familien, die mit der Insel zu tun haben?
Also die Situation war insofern für mich ziemlich cool, weil die beiden Tanten haben auswärtig gearbeitet und waren immer nur alle 14 Tage am Wochenende da. Das heißt, die meiste Zeit hatte ich das große Haus für mich alleine. Und wenn ich dann 100 Meter durch den Garten gegangen bin, war da noch eine andere Tante mit ihrer Familie und da bin ich verpflegt worden. Also ich glaube, für so einen Jugendlichen viel besser geht's nicht.
Wie alt warst du da? 16?
Ja, genau.
Schon alleine im Haus. Krass. Dann ging es für dich irgendwann zurück auf diese Insel. Und da möchte ich jetzt die erste Kategorie einläuten.
Abenteuer Ozean.
Berichte mal, wie kam es dazu, dass du dann wieder hier fest nach Jüst zurückgekommen bist?
Ja, da hat ein bisschen der Zufall eine Rolle gespielt. Selbstverständlich ist während des Studiums der Kontakt zur Heimat nicht abgerissen. Ich war natürlich in den Semesterferien meistens hier, wenn es irgendwie ging. Und hatte damals noch gar nicht so viele Berührungspunkte mit dem Nationalpark. Aber der damalige Hausleiter, der suchte immer wieder nach Praktikanten und am besten nach Praktikanten oder Praktikantinnen, die über eigenen Wohnraum verfügten. Hm. Weil das ja hier immer ein Problem ist. Wo bringt man die Leute unter? Und dann hatte er sich so ein bisschen umgehört und hatte dann mitbekommen, dass da ein Insulaner ist, der zumindest annäherungsweise was mit Natur studiert. Und dann hat er mich mal gefragt, ob ich
was hast du studiert?
Forstwissenschaften.
In die Wattwälder hat er sich da mitgenommen.
Ja, genau, so ungefähr. Also mein Ziel war eben natürlich nicht wieder zurückzukommen und deswegen habe ich extra was studiert, was mich eigentlich auch nicht hätte wieder zurückführen sollen. Aber die Berufsaussichten im Forstbereich waren zumindest damals zu meiner Studienzeit ausgesprochen schlecht. Und so hat der Dekan damals schon in seiner Antrittsrede gesagt, er hat eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht für uns Studierende. Die schlechte Nachricht ist, im Forst wird nachher kaum einer arbeiten, die gute, irgendwo kommt ihr unter. Und das hat auch, denke ich mal, ganz gut geklappt. Ich hatte heute noch einen auf der Wattwanderung dabei, der war ein Jahr über mir, hat auch in Göttingen Forstwissenschaften studiert und wir haben uns ein bisschen unterhalten, der macht heute auch was ganz anderes, Personalwesen oder irgendwie sowas. Also von daher, das ist schon, da ist auf jeden Fall was Wahres dran gewesen.
Okay. Ja. Und dann hat der vorherige Leiter dich dann angeworben.
Du genau, hast der hat mich angeworben, ob ich nicht Lust hätte, da ein Praktikum zu machen. Und das habe ich dann 2-3 Jahre gemacht, dass ich immer wieder im Sommer mal für eine gewisse Zeit im Nationalparkhaus mitgeholfen habe. Und da ist mir dann schon erstmalig wieder bewusst geworden, dass es ja doch gar nicht so schlimm hier ist. Also dass man es vielleicht doch auch später mal wieder länger hier aushalten könnte. Ja, und dann war die Möglichkeit nach dem Studium eine Saisonstelle hier anzutreten, also für 6 Monate dann auf die Insel zu kommen. Und das habe ich dann auch gemacht und dann habe ich ein bisschen Glück gehabt, weil in dem halben Jahr, als ich da war, mein Vorgänger gesagt hat, er würde jetzt gerne mal wieder die Insel verlassen, also hat seinen Job gekündigt und dann konnte ich mich auf die Nachfolge bewerben und bin dann hier geblieben.
Okay, das war im Jahr 1999 und ich habe mich schon gefragt, wie sich der Blick auf die Natur, also von uns Menschen, von der Gesellschaft auf die Natur, auf das Watt, wie sich das im Laufe der Zeit verändert hat. Hat sich das verändert? Also was die Menschen damals 1999 so interessiert hat, wenn sie hier auf die Insel gekommen sind, vielleicht sogar ins Nationalparkhaus und wenn man das mit heute vergleicht?
Boah, das ist schwer zu sagen. Also spontan würde ich sagen, vielleicht gar nicht so sehr. Was wir aber natürlich feststellen ist, wir haben ja nicht nur normale Urlaubsgäste, die wir betreuen, sondern es kommen ja auch viele Schulklassen auf Klassenfahrt auf die Insel, die dann auch eine Wattwanderung, Stranderkundung und so weiter und so fort mit uns machen. Und dass da die Aufmerksamkeitsspanne deutlich zurückgegangen ist und es schwieriger ist, heute die Kids irgendwie da draußen für den Lebensraum zu begeistern, als das noch vor 20 Jahren der Fall war. Und während man vor 20 Jahren auf jeden Fall sagen konnte, wenn da so eine vierte Klasse vor einem steht, die sind alle ganz niedlich und süß und begeisterungsfähig, würde ich da heute nicht bei jeder Grundschulklasse mehr meine Hand für ins Feuer legen. Das hat sich deutlich geändert. Aber das ist so. Und der Blick der Leute war vielleicht vor 20 Jahren noch ein bisschen mehr auch auf Gefährdungen ausgerichtet und heute, natürlich gehört der Klimawandel auch zur Gefährdung mit dazu, aber das sind dann heute auch eher so die Themen, wie wirkt sich der Klimawandel aufs Wattenmeer aus? Gibt es hier eine spürbare Verschiebung der Arten, irgendwie sowas? Das sind dann heute eher die Themen, die vor 20 Jahren so natürlich noch nicht unbedingt auf der Agenda standen.
Hat sich dein Blick denn verändert in den 25, 26 Jahren?
Schon, dass man sich natürlich heute auch bewusster mit diesem Thema auseinandersetzt, gar keine Frage.
Mit dem Thema Klimawandel.
Mit dem Thema Klimawandel, genau. Früher ist man da sicherlich unbedachter mit umgegangen, aber auch unser einer wird jetzt nicht sagen, ich ziehe jetzt nächste Woche von der Insel weg, weil das Leben hier keinen Sinn und keinen Zweck mehr hat oder sowas, sondern da gehört natürlich auch immer ein gewisser Zweckoptimismus dazu, dass man hofft, dass wir irgendwie dann doch noch irgendwann die Kurve kriegen und die schlimmsten Szenarien, die prognostiziert werden, dann hoffentlich nicht eintreten werden.
Ja, stimmt eigentlich. Ich meine, für euch als Insel ist es ja nochmal eine ganz andere Bedrohung als für Menschen auf dem Festland. Also wenn, ich weiß nicht, hast du hier ein Haus?
Mhm, habe ich.
Ja, ist doch ja, ein
natürlich.
Thema. Also werden deine Urenkel darin noch wohnen können?
Genau, also das ist natürlich ein Punkt. Da muss man sicherlich ein großes Fragezeichen hintermachen, gar keine Frage. Und von daher ist das im Moment natürlich schwierig zu beantworten. Und ich würde es mir wünschen, dass es so ist, aber ob das dann wirklich so sein wird.
Wenn Leute ins Nationalparkhaus kommen, dann hast du dir ja wahrscheinlich mit dem Team zusammen überlegt, was du denen gerne vermitteln würdest. Was ist dir total wichtig, dass Leute das mitnehmen, wenn sie euch eure Zeit schenken?
Ja, für uns im Hause ist ein Schwerpunktthema so eben einfach die natürliche Dynamik, die das Wattenmeer bietet. Und das ist ja für viele auch gar nicht so einfach nachzuvollziehen, dass wir hier eine Natur vor der Tür haben, die sich eigentlich fast täglich verändert. Das kennt man jetzt aus dem eigenen Umfeld vielleicht nicht mehr ganz so extrem. Und das den Leuten so ein bisschen näher zu bringen, dass das aber eigentlich ganz normal ist und einfach zur Natur dazugehört. An der einen Stelle ein bisschen schneller, an der anderen Stelle natürlich unter Umständen auch ein bisschen langsamer, ist schon so eins der Kernthemen, die wir den Leuten gerne näher bringen wollen.
Wie verändert sich die Insel denn?
Wie gesagt, einerseits am Strand, dass der sich ständig eben verändert, dass die Prielstrukturen sich verändern. Die Insel wird an der einen Stelle größer, im Osten zum Beispiel wird viel Sand angespült, dort entstehen Dünen neu. Am Westende haben wir eher mit Abbrüchen zu kämpfen. Das sind so die normalen
Situationen. Was heißt, ihr habt zu kämpfen? Aber wenn du sagst, damit habt ihr zu kämpfen, dann klingt es ja nicht so, als wäre diese natürliche Veränderung fein, sondern als ob das ein Problem darstellt.
Naja, wenn man das aus Küstenschutzsicht betrachtet, auf jeden Fall, denn der Küstenschutz möchte ja schon auch ganz gerne die Inseln, so wie sie jetzt da sind, so erhalten, weil die natürlich auch bei Sturmfluten ein Bollwerk sind und damit auch das Festland gleichzeitig ein Stück weit schützen. Wenn man jetzt das nur aus Natursicht sehen würde, könnte man natürlich sagen, lasst es einfach laufen, weil wenn irgendwo Sand weggenommen wird, wird irgendwo anders wieder auch Sand angespült. Für die natürlichen Kreisläufe ist das völlig unproblematisch. Aber nun haben wir natürlich auch Inseln, die, und dazu gehöre ich ja selber auch, die bewohnt sind. Und da kann man natürlich auch nicht sagen, okay, wenn dann irgendwann die Sturmflut vor deinem Haus steht, dann baut man das halt ab und baut es halt ein bisschen weiter im Osten wieder auf, weil da ist es ja noch sicher. Das funktioniert ja heute so nicht mehr. Also ist man natürlich selber auch ein bisschen daran interessiert, dass die Insel so erhalten wird, wie sie ist. Aber wo man die Naturkräfte noch so ein bisschen laufen lassen kann, wie zum Beispiel an der Westspitze, weil da ja auch keine Bebauung ist, ist das auch dann unter Umständen manchmal nicht ganz so dramatisch, da ein bisschen auch das zu vermitteln und zu zeigen, was unseren Lebensraum eben ausmacht.
Du hast gesagt, wir können die Häuser ja nicht einfach ein bisschen versetzen. So einfach ist das nicht mehr. Konnte man das früher?
Ja, früher hat man das, gut, auch weil man gar keine anderen Möglichkeiten hatte, hat man das gemacht, zugegebenermaßen in den Zeiten, als es auch noch keine so große Infrastruktur auf den Inseln gab, also als hier nur eine Handvoll Leute lebten. Aber da war das natürlich so gang und gäbe. Wenn Sturmfluten Ortschaften in Mitleidenschaft gezogen haben, dann wurden die Überreste abgebaut und an einer anderen Stelle, die sicherer war, wieder aufgebaut.
Und weil die Insel sich so
stark verändert. Genau, wir haben hier eine natürliche Dynamik, die eigentlich dafür sorgen würde, dass die ostfriesischen Inseln sich mehr oder weniger von Nordwest nach Südost verlagern.
Kannst du abschätzen, wie oft ein Ostfriese, nehmen wir mal einen Jüster, der sein Leben auf dieser Insel verbringt, dann umgezogen sein wird? Mehrfach in seinem Leben oder war das nur alle paar Generationen mal?
Also das sind ja dann immer Ereignisse, die jetzt nicht wirklich regelmäßig wiederkehrend waren. Ne? Aber wenn man zum Beispiel mal zurückguckt in die Zeit, in der sich Jüst sehr stark verändert hat, als zum Beispiel damals der Inseldurchbruch entstanden ist, 1651, da gab es dann in der Folge darauf auch noch weiter schwere Sturmfluten bis 1717. Und in der Zeit sind, glaube ich, die Insulaner zweimal oder dreimal umgezogen.
Super spannend. Du hast eben schon mal so den Winter angeteasert, dass das ja eine ganz andere Zeit ist als während der Saison. Mhm. Erzähl uns mal vom Winter auf Jüst. Wie erlebst du den?
Ja, der ist nicht nur entspannend, aber auch auf jeden Fall, weil es einfach alles ein bisschen ruhiger ist. Wir haben dann ja zugegebenermaßen relativ wenig Gäste auf der Insel. Mhm. Da kann der ein oder andere sagen, das ist gut. Dann gibt's natürlich auch viele, die sagen, das ist eigentlich gar nicht gut, weil man natürlich auch versuchen möchte, irgendwie sein Personal möglichst lange an seinen Betrieb zu binden. Und wenn dann aber nur in der Saison was zu tun ist und die im Winter arbeitslos sind, hält das natürlich auch viele nicht unbedingt langfristig auf der Insel. Mhm. Aber wenn man dann die Einheimischen, die schon lange hier sind, befragt, da werden sicherlich viele sagen, ist schön, wenn es im Winter mal ein bisschen ruhiger und entspannter ist und man einfach ein bisschen durchatmen kann und sich dann auch Dingen widmen kann, die man in der Saison nicht erleben kann. Unter anderem auch vielleicht dann mal einen Strandspaziergang, auf dem man unten am Strand keine Menschenseele sieht und hört und einfach den Strand wirklich komplett für sich alleine hat.
Und wenn man Jens Heinken fragt,
der genießt das auch, zugegebenermaßen. Ich finde das auch sehr schön, weil man eben dann tatsächlich mal für Dinge sich Zeit nehmen kann, die in der Saison vielleicht zu kurz kommen. Soziale Interaktion mit den Freunden, Bekannten, das ist im Sommer nicht immer so einfach möglich. Mhm. Und im Winter kann man dann einfach eher mal sagen, so, jetzt treffen wir uns mal und machen was zusammen. Man nutzt natürlich dann auch die Zeit, um mal selber auch die Insel zu verlassen, Urlaub zu machen und wenn es nur ein Kurztrip ist, um mal an einer Veranstaltung auf dem Festland teilzunehmen, das ist ja für uns dann immer ein Event, denn wir können ja nicht eine Stunde bevor die Veranstaltung in Oldenburg startet hier aufbrechen und dann hinterher auch wieder auf die Insel zurück, sondern muss dann mindestens ein oder zwei Übernachtungen mit einplanen und macht das dann ja auch ganz gerne, weil es dann wie so ein kleiner Naherholungsurlaub ist für so ein einfach mal rauskommen.
Und ist es, also ich finde, so weit im Norden, wie ihr hier seid, kann der Winter auch schon echt sehr dunkel und trist sein und grau und grisselig und so. Ist das hier, also wie erlebst du denn die Natur in dieser Zeit?
Also sie ist dann tatsächlich häufig sehr grau und trist und wenn du meine Frau fragen würdest, die kriegt auch irgendwann die Krise und muss schon die Tageslichtlampe sozusagen anknipsen, damit sie das einigermaßen übersteht. Aber also ich persönlich habe da jetzt nicht so große Probleme mit und zwischendurch blitzt es dann ja auch mal wieder auf und gerade im Winter hat man ja häufig ganz besonders klare Sichtverhältnisse, wenn dann mal das Wetter gut ist und das entschädigt dann auf jeden Fall auch wieder für viel Tristes, was zwischendurch mal ist. Hm. So richtig klare, häufig nicht mehr so ganz eiskalte, aber dann doch kalte Luft und das ist schon, hat auch schon seinen Reiz.
Eine zweite Sache, die du vorhin angerissen hast, die ich gerne aufgreifen würde, ist die Entschleunigung. Und du meintest, das wäre früher noch mal mehr gewesen als jetzt. Vielleicht gehst du darauf mal so ein bisschen ein. Was passiert mit den Menschen, wenn sie dann hierher kommen, wenn sie irgendwie von Ebbe und Flut bestimmt werden?
Also ich glaube schon alleine die Situation, dass ja weiterhin sehr, sehr viele Menschen mit der Inselfähre zur Insel kommen, setzt da schon mal der erste Part ein, wo man entschleunigt wird, weil man einfach auf einem Schiff sitzt, was sich ganz ruhig durchs Wattenmeer bewegt und dann ja auch nicht geradeaus auf die Insel zufahren kann, sondern sich an den Prielsystemen halten muss und kreuz und quer fährt, sodass man zwischendurch das Gefühl hat, kommen wir überhaupt noch an oder wo fährt's überhaupt hin? Das ist schon so der erste Moment, wo ich denke, dass viele Leute einfach, gerade wenn sie vielleicht auch mit dem Auto nach Norddeich gefahren sind, da schon mal ein bisschen ausgebremst werden. Und dann ist es ja hier auf der Insel so, man kommt im Jüsterhafen an und hat in der Regel dann ja einen sehr kurzen Weg zum Quartier. Das heißt, man ist da eigentlich auf gar kein Gefährt angewiesen, läuft dann zum Quartier, das ja auch in der Regel in dem gemütlichen Tempo. Das entschleunigt dann auch nochmal. Und wenn man dann auf der Insel ist und ja der Autoverkehr fehlt, also schnelles Fahren ja mehr oder weniger gar nicht mehr da vorhanden ist, sorgt das schon mal dafür, dass einfach, glaube ich, so eine gewisse Entschleunigung einsetzt. Und da kann man, glaube ich, sich als Gast auch relativ schnell mit arrangieren und sich in diesen Flow mit integrieren.
Eine kurze Nachricht in eigener Sache. Zuerst ein riesiges Dankeschön an alle, die Helden der Meere mittlerweile unterstützen. Eure Beiträge sind ein toller Anfang, um dafür zu sorgen, dass ich weiterhin all die inspirierenden Gespräche rund um unsere Ozeane führen kann. Damit Helden der Meere auch langfristig stabil auf Kurs bleiben kann, braucht es allerdings noch mehr Rückenwind. Also weitere Unterstützung, um die Produktion dieses Podcasts zu finanzieren. Und für diese Unterstützung gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, werde Teil der Helden der Meere Crew bei Steady. Schon mit ein paar Euro pro Monat hilfst du enorm und bekommst als Steady-Mitglied sogar exklusive Vorteile, wie werbefreie Folgen oder einen früheren Zugang zu den Episoden. Oder du richtest zweitens eine Spende an den Blue Awareness e.V., für die du natürlich auch eine Spendenquittung bekommst. Alle Infos und Links findest du in den Shownotes. Danke für euren Support und jetzt geht's weiter mit den Helden und Heldinnen der Meere.
Wie ist denn das für dich andersrum, wenn du dann mal mit der Inselfähre im Zickzackkurs zurück zum Festland fährst und plötzlich in dieser rasanten Welt des 21. Jahrhunderts ankommst?
Ja, das ist auch okay, gar keine Frage. Und ich bin auch gerne ab und zu mal auf dem Festland und nutze dann auch durchaus natürlich die ganz normalen Verkehrsmittel, fahre aber tatsächlich, früher bin ich auch gerne Auto gefahren, heute fahre ich lieber Bahn, wenn sie denn fährt, weil es einfach dann nochmal entspannter ist. Also vielleicht ist das auch so, dass man, wenn man dann nicht mehr so häufig mit dem Auto fährt, ich werde dann auf jeden Fall immer relativ schnell müde und merke, mich strengt das einfach an und im Zug zu sitzen ist dann viel normalerweise viel angenehmer. Aber als unser Junge noch ein bisschen kleiner war, haben wir im Winter mal so eine Woche Berlin gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, also die Woche hat echt gereicht. Also danach war ich auch erstmal mit dem Thema Eindrücke einsammeln und Geschwindigkeit und so weiter, das hat den, definitiv gereicht.
Für den Rest des Winters.
Auf jeden Fall.
Jetzt haben wir etwas getan, was glaube ich für uns Menschen ganz normal ist. Wir haben schon wieder sehr auf uns Menschen geschaut, wie wir hier diese Insel erleben. Aber eigentlich sind wir ja hier ein total kleiner Bestandteil nur von dem, was im Watt eigentlich los ist. Ne? Also hier gibt's ja Millionen von Lebewesen, von Zugvögeln, Mikroorganismen, es gibt die Gezeiten, die Natur ist ja in vollem Gange und wir Menschen sind ja, also hier ja tatsächlich ein relativ kleiner Anteil. Und deswegen würde ich auch ganz gern mal den Blick so ein bisschen von uns Menschen auf die Natur hier überschwenken. Und also ich finde das Wattenmeer irgendwie so fast so ein bisschen paradox, weil Du lachst.
Wieso?
Hast du eine Idee?
Nee, noch nicht. Bin gespannt.
Es ist ja ein Weltkulturerbe. Und da gibt es Orte auf der Welt, die schaut man sich an oder man sieht eine Dokumentation drüber oder Bilder. Und für jeden Menschen ist sofort klar, ja, also das ist ja so ein Wunder, die Farbenpracht des Great Barrier Reefs, die bunten Tiere des Amazonas oder was weiß ich. Und wenn man jetzt in dieser Reihe dann auf einmal ein Bild vom Wattenmeer sieht, dann kann das durchaus so einen kleinen Bruch geben, weil es irgendwie so ein bisschen matschig und ja, ich weiß, also ich kann es schwer, ich tue mich mittlerweile schwer damit, weil nachdem ich das Wattenmeer jetzt in den letzten Jahren intensiver erleben durfte, hat mich die Schönheit irgendwie auch erwischt. Aber bevor ich das so selbst erlebt habe, habe ich nicht so richtig verstanden, warum die Leute das so abfeiern. Weil es kam mir einfach so trist, matschig und recht eindimensional vor irgendwie. Und das, was in der Natur hier passiert, und deswegen ist es ja auch komplett zu Recht ein Weltnaturerbe, ist ja genau das Gegenteil davon.
Das ist richtig. Also ich verstehe schon, was du meinst, und das geht ja, glaube ich, wirklich vielen Menschen so, wenn sie das erste Mal ans Wattenmeer kommen und zum Beispiel am Festland dann ins Watt reingucken. Gut, hier ist das sicherlich ähnlich, aber sie sind dann ja schon mit dem Schiff einmal durchs Wattenmeer gefahren, als das Wasser da war. Aber meistens ist es ja so, man kommt am Festland an die Küste und will ins Meer und dann steht man auf dem Deich und dann ist das Wasser natürlich gerade nicht da. Und dann sieht man da nur die graue Matschepampe. Und die sieht ja auf den ersten Blick auch über Kilometer weit raus ziemlich eintönig und überall gleich aus. Und von daher klar, also wenn man erstmal diese Perspektive hat und mit dem Lebensraum sich noch nicht so intensiv auseinandergesetzt hat, dann ist sicherlich der erste Eindruck nicht unbedingt wow, atemberaubend oder sowas. Mhm. Wobei, wenn man dann mal einen Perspektivwechsel macht, zum Beispiel sich das Wattenmeer aus der Luft bei Niedrigwasser anguckt, wäre das schon wieder was ganz anderes, weil man dann die ganzen Prielsysteme sieht, die sich durch die Wattflächen schlängeln und so weiter und so fort. Aber das ist dann natürlich auch so ein bisschen unsere Aufgabe. Nicht jeder kann sich ins Flugzeug setzen, um dann das Watt aus der Luft zu sehen. Dass wir die Leute dann eben zum Beispiel ins Watt führen und ihnen dann versuchen, auf unseren Wattwanderungen auch näher zu bringen, was denn die Besonderheiten dieses Lebensraumes einfach sind und wie speziell die Tiere auch sind, die alle ja mit extremen Lebensbedingungen klarkommen müssen. Und das sage ich dann immer auf meiner Wattführung auch. Ich bin immer froh, wenn die Leute nach der Wattwanderung nicht mehr nur denken, es ist nur graue Matschepampe, sondern auch ein bisschen mehr.
Ist das Problem vielleicht, dass der Wattwurm einfach nicht sexy genug ist, verglichen mit den bunten Fischen des Korallenriffes?
Das ist mit Sicherheit so. Mal ganz davon abgesehen, dass man beim Great Barrier Reef muss man nur den Kopf unters Wasser tauchen. Wenn man eine Taucherbrille auf hat, dann sieht man alles. Und hier muss man halt doch ein Loch buddeln, um dann zumindest mal den Wattwurm oder noch ein paar andere Lebewesen zutage zu fördern. Also ja, das ist mit sicherlich auch ein Punkt, der da eine Rolle spielen kann.
Was kann man denn, wenn man hier im Watt ist, über unsere Stellung der Menschen in der Natur lernen?
Dass die Natur eine ganze Menge alleine regelt, ohne dass wir zwingend immer überall eingreifen müssen, um die Natur so zu gestalten, wie wir sie vielleicht gerne hätten. Sondern das ist ja auch eben einer der Aufgaben eines Nationalparks, den Leuten bewusst zu machen, dass sich Natur auch eigenständig weiterentwickeln kann und Natur eigentlich auch immer für alle möglichen Probleme eine Lösung bereithält und dass man sich deswegen auch ruhig an solchen Stellen zurücknehmen kann, um dann eigentlich nur zu beobachten, was die Natur so anstellt. Was ja auch spannend sein kann. Man auch daraus lernen kann.
Kann so auch Naturschutz funktionieren? Ich habe mal von passivem Naturschutz gehört, wo man sagt, wir versuchen gar nicht selber der Natur zu helfen, sondern wir versuchen eigentlich eher die Bedingungen zu schaffen, dass die Natur sich selber helfen kann und wir nicht weiter draufhauen.
Genau, also so geht's auch. Oder auch den Schritt, sozusagen die Initialzündung zu geben. Das kann an der einen oder anderen Stelle natürlich durchaus sinnvoll sein. Und dann gibt es aber sicherlich auch genauso Stellen, wo man einfach sagen kann, das ist jetzt der Status quo und wir lassen es jetzt einfach mal so laufen und gucken, wie sich's weiterentwickelt. Das ist ja immer wieder auch in anderen Nationalparken brisantes Thema, gerade in denen, wenn man jetzt von den Meeren ein bisschen weggeht, wenn es um die Wälder geht und wenn dann der Borkenkäfer reingeht und da Tabula Rasa macht und dann viele danach schreien, jetzt muss aber doch eigentlich eingegriffen werden und dann aber der Naturschutz sagt, nee, muss gar nicht, die Natur regelt das alleine. Geht alles, wenn man das will.
Da ist nochmal der Förster
durchgekommen, ja. Obwohl der Förster würde wahrscheinlich sagen, da muss was getan werden, aber.
Vielleicht bist du mittlerweile ja dann doch mehr naturverbunden und Naturschützer als Förster.
Wahrscheinlich
die das ja
schon.
Eher so ein bisschen als Bewirtschaftung sehen, richtig?
Ja, das wird wohl so sein.
Wir springen mal in die nächste Kategorie, bevor wir uns jetzt im Wald verlaufen.
Am Abgrund der Meere.
Und hier tun sich natürlich auch wie an so vielen Orten Abgründe auf. Und einen dieser Abgründe, den müssen wir Menschen vielleicht erstmal wieder erlernen, als natürlich zu akzeptieren. Du hast mir nämlich gesagt, dass es da so ein Thema gibt, womit der ungeübte Jüstbesucher vielleicht Schwierigkeiten bekommen könnte. Und zwar ist es das Sterben im Nationalpark.
Ja, also wenn man das so bezeichnen will, genau, so habe ich es vorhin auch genannt. Ja, letzten Endes kommt man natürlich, wenn man sich hier in der Natur bewegt, nicht drum herum, auch mal Lebewesen zu finden, denen es nicht mehr so gut geht. Ob das jetzt Vögel sind oder auch mal Meeressäuger wie ein Seehund oder eine Kegelrobbe. Und dann ist ganz häufig natürlich das Erste, an was man denkt, so, ich möchte jetzt diesem Tier irgendwie helfen. Da muss doch jetzt jemand kommen und dieses Tier einsammeln und dann wird das irgendwo wieder gesund gepflegt und dann wird es auch wieder ausgesetzt. Das gibt es natürlich, vor allen Dingen für die Meeressäuger, gar keine Frage. Wir haben in Norddeich die Seehundaufzuchtstation und die kümmert sich dann natürlich auch um junge Seehunde, die zum Beispiel von der Mutter getrennt worden sind. Aber letzten Endes sind wir hier in einem natürlichen Kreislauf, wo auch da die Natur alles selber regelt und zum Leben gehört das Sterben auch mit dazu. Und wenn dann ein verletzter Vogel oder ein verletzter Seehund in der Natur ist und dort eben auch stirbt, dann ist das eigentlich was ganz Normales, auch wenn man jetzt da steht und vielleicht davon sehr betroffen ist und das erstmal vielleicht nicht unbedingt so gerne sehen möchte und vielleicht dann auch gerne da irgendetwas tun möchte. Aber nicht immer hilft es dann dem Tier auch tatsächlich. Also gerade bei den Vögeln haben wir das sehr häufig erlebt. Dann werden die eingesammelt, dann müssen die ja ans Festland rüber in die Vogelpflegestation. Und bis sie da angekommen sind, sind sie dann vor lauter Stress schon eingegangen. Also häufig bringt es dann auch nicht unbedingt was. Da muss man genau gucken, was geht und was geht nicht. Und ja, letzten Endes würde ich mir da manchmal ein bisschen mehr Verständnis wünschen, wenn wir versuchen, den Leuten zu erklären, dass das etwas ganz Natürliches ist, was zum Kreislauf der Natur dazugehört. Und wenn ein Tier hier bei uns verstirbt, dann ist das erstmal in dem Moment für einen selber vielleicht nicht schön, aber etwas, was einfach normal ist und dazugehört.
Ja, klingt auch so ein bisschen, da werden Erinnerungen wach an einen gewissen Wal, der
ich erinnere mich dunkel.
Ja, den man auch jetzt vor allem im Nachhinein gewünscht hätte, dass er einfach in Frieden hätte gehen können.
Ja, definitiv.
Ja. Während das dann so Momente sind, wo eine Tragödie sich sehr sichtbar abspielt, hast du gesagt, gibt es aber auch hier viele Veränderungen, viele Prozesse, viele Abgründe der Meere, die aber gar nicht so sichtbar sind, vor allem wenn man nur ganz kurz zu Besuch kommt, die aber trotzdem passieren. Ein Beispiel, das wurde mir selber gerade sehr, sehr deutlich, als hier der Mitarbeiter vom Haus des Kurgastes, der mir hier bei dem ganzen Bühnenbild und so geholfen hat, Scholle wird er genannt, erzählt hat, dass er hier angeln geht, regelmäßig, seit natürlich Jahrzehnten. Und mittlerweile fängt er ganz viel Wolfsbarsch.
Genau.
Und er hat gesagt, vor 15 Jahren gab es diesen Fisch hier überhaupt noch gar nicht.
Richtig. Da hat sich eine ganze Menge verändert. Klar, durch die gestiegenen Temperaturen, nicht nur die Lufttemperatur, auch die Meerestemperatur ist ja hier, vor Helgoland wird ja schon seit ewigen Zeiten ständig und immer die Wassertemperatur gemessen. Und da hat man festgestellt, dass in den letzten 50 Jahren die Wassertemperatur um knapp 2 Grad gestiegen ist. Also von daher, die Nordsee wird wärmer und das führt natürlich dazu, dass es auch Veränderungen in Fauna und Flora gibt. Und beim Wolfsbarsch ist es so, das ist eigentlich ein wärmeliebender Fisch und der ist hier regelmäßiger, man könnte sagen Stammgast vor dem Jüster Strand und deswegen ist es einer der häufigsten Fische, die jetzt im Sommer geangelt werden und früher waren es eben überwiegend Plattfische, die man dann heute nicht mehr so häufig angelt.
Was gibt's noch für Veränderungen, die dir sofort einfallen, wo du sagst, ja, das ist hier nicht allen so ganz bewusst, aber da passiert was im Watt?
Ich glaube, das beste Beispiel, jetzt sieht man es gerade nicht mehr, weil wir inzwischen schon einen etwas höheren Wasserstand erreicht haben, aber vor einer halben Stunde konnte man draußen noch die ganzen Austernriffs sehen, die sich inzwischen hier im Jüster Watt gebildet haben. Das ist ja auch eine Art, die hier bei uns zumindest erst seit Ende der 1990er Jahre vorkommt und tatsächlich auch ausgenutzt hat, dass bei uns die Temperaturen angestiegen sind. Eine Art, von der man eigentlich dachte, dass sie sich bei uns gar nicht vermehren kann, dass es dafür einfach zu kalt sei. Aber die Verhältnisse haben sich inzwischen geändert und dementsprechend sind aus den Zuchtanlagen vor Sylt und in den Niederlanden ist der Nachwuchs ausgebrochen und hat sich inzwischen überall im Wattenmeer ausgebreitet. Was jetzt fürs Wattenmeer selber nicht katastrophal gewesen ist. Also es gibt immer Gewinner und Verlierer und so ist das bei den Austern auch so, da wo sie jetzt in Massen liegen, haben sich auch entsprechend viele Miesmuscheln angesiedelt, von denen man dachte, dass die vielleicht von den Austern verdrängt würden. Das ist zum Glück nicht passiert, ganz im Gegenteil. Zwischen den Austern kommen die Miesmuscheln wunderbar zurecht und werden jetzt auch durch die Austern geschützt. Die sind selber sehr scharfkantig und deswegen kommen die natürlichen Fressfeinde der Miesmuscheln gar nicht mehr so leicht an diese heran. Deswegen haben wir wahrscheinlich inzwischen mehr Miesmuscheln im Wattenmeer, als bevor die Auster hier eingezogen ist. Aber die, die sich zum Beispiel von Miesmuscheln ernährt haben, wie Seesterne, Eiderenten, die haben natürlich jetzt damit zu kämpfen, dass sie an ihre Hauptnahrung nicht mehr rankommen können. Also Gewinner und Verlierer gibt es in solchen Fällen dann immer.
Ja, und du hast im Vorgespräch das Stichwort Paraffin genannt.
Paraffin ist ja Kunstwachs und das wird zum einen in großen Frachtschiffen flüssig über die Weltmeere transportiert, um dann in den Häfen abgepumpt und weiterverarbeitet zu werden.
Was Kunstwachs, was wird daraus gemacht?
Ja, Kerzen zum Beispiel.
Ach so.
Tatsächlich, aber es geht auch in kosmetische Produkte zum Beispiel.
Okay.
Andererseits wird es aber auch in Schiffen eingesetzt, wenn die ihre Schwerlastöltanks sozusagen mehr oder weniger leer haben und die wollen die mal sauber machen, dann wird das Paraffin auch gerne flüssig genutzt, um die Innenwände der Tanks damit auszusprühen, dann härtet das Zeug aus, die Ölrückstände bleiben dran kleben, dann klopft man das ab. Und bis vor ein paar Jahren war das dann auch völlig legal, dass man diese Paraffinreste ins Meer schmeißt. Das ist inzwischen ein bisschen anders geworden. Man muss inzwischen in den Häfen eine erste Waschung der Tanks durchführen. Allerdings wird nicht vorgeschrieben, wie intensiv diese Waschung sein muss. Und weitere Waschungen darf man weiterhin auch auf dem Meer machen. Und deswegen kommen immer wieder auch noch Paraffinreste hier bei uns an die Strände. Und manchmal auch in ziemlich großen Mengen.
Ja, das ist vielleicht so ein Punkt, wo man dann mal wieder sieht, ja, was es da für eine Diskrepanz gibt zwischen den Naturschutzgebieten, die wir in Deutschland so laut ausgezeichneter Fläche gar nicht so schlecht dabei sind. Das, hier ist ja auch alles Naturschutzgebiet rund um die Insel, oder?
Ja, also alles ist, auch die Insel selbst ist Bestandteil des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer, bis auf eben die bebauten Flächen. Das ist natürlich nicht Natur und deswegen sind diese Flächen rausgenommen, aber alles außerhalb der bebauten Flächen ist Nationalpark, um die
also das heißt,
herum alles Nationalpark.
Das heißt, da draußen das Meer, wo ich jetzt gerade den Kutter sehe, richtig, der mit seinem Schleppnetz den Meeresboden zerstört, das ist das deutsche Naturschutzgebiet.
Das ist auch Nationalpark, genau. Die Fischerei hat ja weil sie natürlich auch schon viel länger hier an der Küste aktiv ist, als es jetzt den Nationalpark gibt. Wir feiern jetzt in diesem Jahr 40. Geburtstag des Nationalparks. Gibt es Sonderrechte für die Fischerei und dementsprechend darf in bestimmten Bereichen weiterhin gefischt werden und auch mit den Schleppnetzen. Und das ist aus Naturschutzsicht natürlich eine gewisse Diskrepanz.
Wenn ich dich jetzt fragen würde, auf einer Skala von 0 bis 10, wie zufrieden bist du denn mit dem Schutz der Natur im Gebiet des Nationalparks? Von 0 ist es eine absolute Katastrophe, bis zu 10, besser könnte man es nicht schützen.
Da würde ich wahrscheinlich ganz diplomatisch eine 5 nehmen. Ja, muss man tatsächlich ja auch immer so ein bisschen differenziert betrachten. Einerseits denke ich, gibt es da noch viele Punkte, die verbesserungswürdig sind. Also wenn man sich zum Beispiel gerade anguckt, dass wir auch als Weltnaturerbe von der UNESCO ja international jetzt über die drei Länder, auch Dänemark, Deutschland und auch die Niederlande, eine Rüge bekommen haben. Also im Grunde genommen die UNESCO so ein bisschen sagt, naja, also was ihr so in letzter Zeit alles für Aktivitäten am und im und ums Wattenmeer herum macht und tut, ob das alles noch so eigentlich mit dem Naturraum verträglich ist, das müsst ihr uns mal genauer erklären. Und da muss man sich jetzt tatsächlich auch trilateral überlegen, wie soll das eigentlich weitergehen? Denn neben der Fischerei haben wir natürlich noch andere Dinge, die von außen auch auf den Nationalpark wirken, sei es die Gasförderung, die jetzt wieder angestrebt wird, zum Beispiel vor Borkum, die Offshore-Windparks, die wir ja heute auch da draußen sehen können, die den Strom irgendwie an Land bringen müssen. Und da wird bislang immer der Weg, der kürzeste Weg gewählt, weil der natürlich auch der wirtschaftlichste ist. Also geht es mitten durchs Wattenmeer bei den Kabeltrassen, die da durchgelegt werden und nicht zum Beispiel durch die Flussmündungen, die dann unter Umständen auch nicht Bestandteil des Schutzgebietes sind und so weiter und so fort. Also von daher gibt es da sicherlich viele verbesserungswürdige Punkte und auch bei der Fischerei würde ich mir natürlich wünschen, obwohl ich dann wahrlich nicht der Experte bin, dass man auch da versucht, sie jetzt nicht hier völlig aus dem Wattenmeer zu verdrängen. Also das fände ich auch überhaupt nicht gut, aber dass man natürlich versucht, möglichst schonend auch die Fischerei hier zu betreiben. Mal ganz davon abgesehen, dass wir, glaube ich, weit davon entfernt sind, nachhaltig zu fischen.
Also ich habe das Gefühl, da prallen natürlich auch tatsächlich die Interessen sehr stark aufeinander. Denn einerseits ist es natürlich ein Gebiet mit einer besonderen Natur, mit einer besonders schützenswerten Natur auch. Deswegen bist du ja mit einem guten Grund hier und dieser Nationalpark ist mit einem guten Grund hier und deswegen ist es ja auch UNESCO-Weltkulturerbe. Gleichzeitig steckt ja irgendwie auch in der DNA der Küstenregion, diese Küsten zu nutzen, von ihnen zu leben. Und Fischerei und Co. gehört irgendwie auch mit dazu. Aber so richtig gut, zumindest so wie es bisher praktiziert wird, passen diese beiden Welten ja gar nicht so zusammen. Und da frage ich mich auch, was macht das denn mit den Menschen, die aber trotzdem auf derselben Insel zusammenwohnen? Ist das dann total egal, wenn man sich irgendwie, was weiß ich, abends dann mal am Sonntagabend im Winter in der Kneipe zusammensitzt oder ist das dann schwierig?
Also das kann durchaus schwierig werden, überhaupt gar keine Frage, dass dann, also das war zum Beispiel einer der Gründe, warum mein Vorgänger irgendwann die Insel verlassen hat, weil er gesagt hat, wenn er mal privat unterwegs ist, dann wird er eigentlich immer auf Themen des Nationalparks angesprochen und in der Regel waren das dann auch eher Streitgespräche und jetzt nicht irgendwie, Mensch, alles super und was weiß ich nicht alles. Heutzutage hat sich das, glaube ich, insofern ein bisschen geändert, als dass nicht mehr alle Insulaner jetzt die ganze Zeit gegen den Nationalpark wettern. Das war am Anfang sehr stark. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass der Nationalpark nicht mit der Bevölkerung installiert worden ist, sondern der ist von der Landesregierung mehr oder weniger hier installiert worden und da fühlten sich dann schon einige so ein bisschen auch eingeengt. Jetzt nach 40 Jahren hat sich da sicherlich eine Menge getan und viele sehen das heute auch ein bisschen anders, aber es gibt immer noch etliche, die weiterhin auch der Meinung sind, dass ein solcher Nationalpark hier überhaupt nicht notwendig wäre. die Insulaner würden schon genug für den Schutz der Natur tun. Ob das wirklich so ist, da kann man auch ein Fragezeichen hintermachen, aber sowas gibt's natürlich auch noch und von daher kann es immer wieder mal Situationen geben, wenn aktuell irgendeine Nutzung dann durchgeführt wird, die hier nicht erlaubt wird und man selber setzt sich dann aber für den Schutz ein, dass man dann doch trotzdem auch privat auch mal angefeindet wird. Das kommt durchaus mal vor.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also dass dann irgendwelche Kommentare kommen bis hin zu, ich habe es auch schon erlebt, dass man meine Kinder allerdings noch relativ klein, dass dann mal ein Spielverbot zwischen den Kindern ausgesprochen worden ist oder sowas. Also sowas gab es dann schon durchaus mal.
Dein Vorgänger hat daraufhin entschieden, mir reicht's jetzt. War das für dich auch mal ein Gedanke?
Nee, das war es tatsächlich nie. Muss allerdings auch sagen, dass ich vielleicht einen etwas einfacheren Stand hatte als mein Vorgänger. Mein Vorgänger war nicht Einheimischer. Und da ist es natürlich auch noch ein bisschen einfacher, sozusagen auf ihn draufzuhauen. Und so diese, ich sag jetzt mal, Anfeindungen oder schwierigen Diskussionen, die habe ich zwar auch durchaus mal führen müssen, aber nicht in der Vehemenz und Häufigkeit, wie er das erlebt hat. Mhm. Und von daher war das für mich eigentlich nie ein Gedanke zu sagen, ich gehe hier wieder weg. Mhm.
Bevor ich jetzt gleich in die letzte Kategorie des heutigen Gespräches komme, wäre jetzt nochmal eine Gelegenheit, dass Fragen gestellt werden können, die möglicherweise im Publikum aufgekommen sind, die mir bisher ganz entgangen sind. Da gibt's direkt eine Frage.
Wie feiert man hier Weihnachten?
Ja, also wie feiert man hier auf Jüst Weihnachten? Also eigentlich genauso, denke ich mal, wie bei euch zu Hause auch. Unter Umständen geht man, bevor die Bescherung stattfindet, in Gottesdienst und dann gibt's zu Hause ganz normal vielleicht noch was zu essen oder erst die Bescherung. Ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause ist. Bei uns gibt's immer erst noch was zu essen und dann die Bescherung. Ja, und das war's.
Dann kommen wir in unsere letzte Kategorie für heute.
Ebbe oder Flut?
Und da erwarten dich ein paar Entweder-Oder-Fragen oder Halbsätze. Ebbe oder Flut?
Flut.
Aber da sieht man doch gar nichts mehr vom Watt.
Nee, das stimmt. Aber wenn wir Sommer haben, kann man wunderbar schwimmen gehen. Das sollte man ja bei Ebbe nicht unbedingt. Und man kann natürlich dann auch, wenn man will, die Insel verlassen oder wieder zur Insel zurückkommen. Das geht bei Ebbe auch nicht, also nicht so gut zumindest. Also von daher Flut.
Sonnenauf oder Sonnenuntergang?
Eindeutig Sonnenuntergang. Sonnenaufgang ist mir zu früh. Zumindest im Sommer.
Okay, okay. Jüst, wie es heute ist oder jüst, wie es früher war?
Oha. teils vielleicht.
Wenn du also es dir back es dir mal zusammen.
Ja, also einerseits genieße ich selber persönlich, also ich wohne hier nicht im Ortszentrum, sondern so 2 Kilometer Richtung Westen im sogenannten Ortsteil Log, genieße ich es natürlich, dass ich heute ein Fahrrad habe, was mich bei Sturm trotz alledem ohne große körperliche Anstrengung von A nach B bringt, also ein sogenanntes E-Bike. Das hat es in meiner Kindheit natürlich nicht gegeben und in der Phase, als unsere Kinder klein waren und beide in einem Kinderanhänger saßen, auch noch nicht. Also das
stimmt,
ist heute
man natürlich
eine eindeutige Erleichterung des Lebens auf der Insel. Gar keine Frage.
Hier hat es eine ganz andere Bedeutung, wenn man sagt, wir haben jetzt eine Familie, jetzt wird sich eine Familienkutsche angeschafft.
Definitiv, genau.
Also Autos hat hier eigentlich niemand, oder?
Doch. Die meisten haben am Festland, also nicht die meisten, aber viele haben am Festland ein Auto stehen und gönnen sich diesen Luxus, ja.
Obwohl sie das sehr, also obwohl man dann sehr...
Wirtschaftlich darfst du da nicht drüber nachdenken, das macht keinen Sinn, aber viele gönnen sich den Luxus eben, weil das natürlich bequem ist, wenn du in Norddeich von der Fähre steigst und musst dann einmal über den Deich rüber und irgendwo in der Garage steht da dein Auto und du kannst da einsteigen und gleich losfahren, bevor du irgendeine Vermietung bekommen hast und musst da gegebenenfalls erst noch mit dem Taxi hinfahren und was weiß ich was. Also diesen Aufwand, den wollen nicht alle so in Kauf nehmen und deswegen gönnen sich einige den Luxus, ein eigenes Auto am Festland zu haben.
Hm. Aber auf der Insel natürlich kein.
Auf der Insel selbstverständlich nicht, nein.
Okay. Fisch oder vegan?
Dann eher vegan.
Winter oder Sommer?
Sommer.
Kontrolle oder loslassen?
Loslassen.
Volleyball oder Trompete?
Das ist ja fies. Ja, also dazu muss man sagen, ich spiele leidenschaftlich gerne Volleyball. Und deswegen habe ich auch gerade Sommer gesagt, weil ich spiele auch leidenschaftlich gerne Volleyball im Sommer am Strand. Das ist im Winter nicht wirklich so erquickend. Aber ich spiele auch gerne, ja, heute nicht mehr Trompete, ich bin aufs Tenorhorn umgestiegen und das macht mir sogar noch mehr Spaß als die Trompete. Also beides, da möchte ich beides nicht missen.
Mein größter Erfolg ist?
Ach du heiliger Strohsack, meine Familie, würde ich sagen, eindeutig meine Familie.
Mhm, diesen Erfolg konnte ich erreichen, indem
ich eine wunderbare Frau habe, mit der ich zwei wunderbare Kinder großziehen konnte.
Ich sage jetzt nicht, das klingt fast auswendig gelernt.
Habe ich auch nicht. Auf jeden Fall muss ich dafür sorgen, dass meine Frau den Podcast hört.
Ja, das könnte schwer werden. Wenn ich morgen für einen Tag nicht der Leiter des Nationalparkhauses wäre, sondern einfach nur Jens Heiken auf Jüst, dann würde ich?
Also wenn wir jetzt ungefähr die Verhältnisse haben, die wir gerade haben, würde ich sagen, würde ich einen Strandtag machen und natürlich auch Volleyball spielen.
Sehr schön. In 50 Jahren wird Jüst?
Ach Gott, du wolltest schon fragen, was ich in 50 Jahren mache, aber da bin ich ja gar nicht mehr da. Jüst in 50 Jahren wird hoffentlich weiterhin da sein, wird hoffentlich immer noch ein Ort sein, an dem Menschen leben können und auch andererseits Menschen Urlaub machen können. Das würde ich mir wünschen.
Lieber Jens, vielen Dank, dass du heute Abend dir die Zeit für uns genommen hast, uns mitgenommen hast auf deine Insel und in dein Wattenmeer. Es war schön, diese Perspektive kennenzulernen. Ich finde es toll, dass du dich hier einsetzt, auch wenn dadurch vielleicht nicht immer nur Harmonie auf der Insel herrscht, ist es total wichtig, dass Menschen da sind, die diese einmalige Natur eben auch in den Fokus rücken und sie schützen wollen. Und dementsprechend vielen lieben Dank, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst.
Sehr gerne.
Das war Jens Heiken und das war unser kleiner Ausflug auf die Insel Jüst. Ich fahre ja seit vielen Jahren im Sommer auf die ostfriesischen Inseln, um dort eine kleine Vortragstour zu halten. Mittlerweile kommen da auch immer häufiger Live-Podcasts dazu, was mich natürlich riesig freut. Für mich sind diese Inseln ein Ort, in den ich wirklich in Verbindung mit der Natur kommen kann und wo ich durch diese Langsamkeit und Ruhe es fast gar nicht verhindern kann, als dass sich mein Geist für die Natur weiter öffnet. Ich hoffe, das ist in dieser Folge auch rübergekommen und falls ihr Lust habt, genau das mal zu erleben, dann kann ich euch eine Reise ins deutsche Wattenmeer nur ans Herz legen. Und wenn ihr Lust auf weitere Geschichten aus dem Wattenmeer habt, dann kann ich euch Episode Nummer 63 mit Heike Vesper ans Herz legen. Die Episode heißt, wenn wir die Meere retten, retten wir die Welt. So hieß nämlich auch das Buch, was Heike geschrieben hat. Sie ist Vorständin beim WWF und hat selber eine enge Verbindung zum Wattenmeer. In der Folge begeistert sie uns für diesen Naturraum und stellt auch diese einmaligen Bewohner ganz genau vor. Ich hoffe, diese Folge hat dir viel Freude bereitet, dich inspiriert und begeistert. Denn das ist genau das, was ich mit diesem Podcast tun möchte.
Ich bin ja Moderator und Speaker, moderiere unter anderem diesen Podcast, aber auch alle möglichen Veranstaltungen, halte aber auch ganz viele Vorträge an Unternehmen, bei Veranstaltungen, aber auch viel an Schulen, wo ich genau das versuche, Menschen für die Meere zu begeistern. Mein Vortrag, der heißt ebenfalls Helden der Meere und mir geht es darum, anhand von Geschichten deutlich zu machen, dass jeder und jede von uns zu einem Helden der Meere werden kann. Und dass das gar nicht so schwer, wie viele denken, denn auch wenn dieser Weg zugegebenermaßen relativ lang ist, fängt er doch mit kleinen Schritten an. Und die kann natürlich jeder und jede von uns gehen. Warum erzähle ich das? Ich freue mich natürlich, als Speaker und als Moderator an verschiedensten Stellen auftreten zu können. Dementsprechend wollte ich das hier einfach mal anbringen und vielleicht ist das ja genau etwas für euer Unternehmen, für die Schule eurer Kinder oder ähnliches. Und wenn sich das spannend anhört, dann nicht zögern, sondern mich gerne kontaktieren. Dann kann man mal absprechen, was genau ihr vorhabt, wie ich dazu beitragen kann. Und dann freue ich mich natürlich, vorbeizukommen und euer Event mitzugestalten. Und mit dieser Idee verabschiede ich mich. Wo wir uns auf jeden Fall wieder hören, ist in 14 Tagen bei der nächsten Episode von Helden der Meere.
Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.